Ja, ich möchte mit einem Bild starten, das habe ich gefunden im Internet unter der Suche, wenn man den Eindruck hat, sich selber nicht genügen zu können, wenn du einmal weiterklickst. Dieses erste Bild von einer Frau, die so in der Ecke sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, dass man meint, nicht genügen zu können. Ich kenne das aus der Kindheit, egal welche Noten ich hatte, es waren immer zu schlecht. Eine 2, dann war die Frage, warum ist es keine 1? Und hatte immer den Eindruck, es reicht nicht. Und es gibt viele Menschen, die so mit dieser Frage und durch die Welt laufen, genüge ich, reiche ich, an die eigenen Ansprüche, an die anderen Menschen, und man macht sich das Leben manchmal echt schwer. Und wisst ihr, genau das Gleiche gibt es auch unter Christen, dass manchmal auch Christen mit dieser Frage durch die Welt laufen, genüge ich, bin ich gut genug für Gott? Was will Gott mit mir anfangen? Guck mich doch mal an, mit mir ist kein Staat zu machen, reicht das denn aus? Und schwierig wird es, wenn dann Leute kommen und genau an dieser Stelle einhaken und sagen, du hast recht, es genügt nicht. So wie du bist, reicht es nicht aus. Es braucht mehr. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst mehr die Gebote halten. Du musst vielleicht dich noch intensiver irgendwie anstrengen. Du musst weniger essen, die Feiertage halten. Gott muss doch merken, wie sehr du dich abmühst. Genau das war passiert in Kolossee, dass irgendwelche Menschen, ihr Lehrer kamen und den Christen das sagten, ihr genügt nicht, es reicht nicht, strengt euch mehr an. Und Paulus, der setzt dem was ganz Gewaltiges entgegen, wie überhaupt im ganzen Kolosserbrief, er spricht über die Fülle in Christus und möchte den Menschen Mut machen, sich nicht davon klein machen zu lassen und sagen zu lassen, dass es nicht genügt. Und das macht er mit drei großen Gedanken. Und weil der Text so lang ist, lese ich heute zu jedem Gedanken den entsprechenden Abschnitt. Also den ersten Gedanken zu diesem Thema, die Fülle in Christus, habe ich überschrieben, in Christus verwurzelt zu bleiben. Und Paulus schreibt in Kolosser 2, den Versen 4 bis 8, an die Gemeinde in Kolosse: Das sage ich euch, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet, euer Glaube an Christus Jesus unerschütterlich ist. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt. Gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschliche Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. Also Paulus fängt sehr ermutigend an. Er sagt, ich habe von eurem Glauben gehört, wie ernst ihr es mit Jesus meint. Letzte Woche hat Pascal gepredigt über alle Schätze, die wir in Christus haben, und sagt, von daher kommt ihr ja. Das dürft ihr nicht vergessen, was ihr schon habt. Und ich sehe doch, ihr meint es ernst. Aber Paulus will eben, dass die Gemeinde sich jetzt nicht täuschen lässt von diesen Leuten, die ihnen sagen, das reicht nicht, ihr braucht mehr. Und darum fängt er erstmal an, ermutigt sie, ihr gehört zu Jesus. Aber damit das so bleibt, gibt er ihnen Dinge mit, die ihnen helfen, bei Jesus zu bleiben. Drei Dinge werden in unserem Text genannt, wenn du einmal weiterklickst. Das erste, er sagt, ihr sollt in Christus weiter wachsen. Nicht mit dem zufrieden sein, was einmal da war, sondern das dürft ihr ja weiter wachsen. Ich möchte das so deutlich machen mit einem Bild, das ich mitgebracht habe, von so einem Bonsai-Baum. Das kommt ursprünglich aus China, später aus Japan, und die Japaner haben es auf die Spitze getrieben. Also so ein Bonsai-Bäumchen kann den Preis eines Kleinwagens haben. Die Japaner haben es mit solchen Dingen, wie die Koi-Karpfen, die sind genauso teuer, wenn die aus Japan kommen. Ne? Also furchtbar teuer, das Ding. Wie wird ein Bonsai-Baum gezüchtet oder gemacht? Er wird eben regelmäßig beschnitten, das ist die Kunst, den regelmäßig zu beschneiden. Und wenn es ein echter Bonsai-Baum ist, dann werden ab und zu auch die Wurzeln beschnitten, die müssen in den Topf passen. Die dürfen nicht größer werden als der Topf, dann zieht man den manchmal raus, beschneidet auch die Wurzeln, pflanzt den wieder ein, dann bleibt er so klein. Und ich würde das jetzt mal übertragen auf unser Leben. Wisst ihr, unser Leben kann manchmal sein wie ein Bonsai-Baum, von außen wunderbar schön, in den Augen der Menschen vielleicht unwahrscheinlich wertvoll, aber so ist ein Baum nicht gedacht. So soll ein Baum eigentlich nicht sein. Als Sammlerobjekt ist das sicher schön, aber dieser Baum, so schön er ist, ist vor allem furchtbar klein. Und wenn du willst, kannst du den Bonsai-Baum am Stamm packen, richtig schütteln und aus dem Pott ziehen und dann ist er draußen. So hat sich Gott, sag ich mal, Bäume nicht gedacht. Bäume sollen eher so aussehen wie auf dem zweiten Bild. Das ist eine Linde, einer der Bäume mit dem größten Umfang in NRW und der steht ganz in der Nähe von uns. Die Sommerlinde in Asbeck bei Borken, das ist ein Baum, sage ich jetzt mal. Was dieser Baum schon alles gesehen hat, wir wissen es nicht, der könnte uns wahrscheinlich Geschichten erzählen, da würden wir staunen. Warum ist er so groß geworden? Weil der seine Wurzeln in die Erde geschlagen hat. Der hat Herzwurzeln, die in die Tiefe gehen. Aus der Tiefe holt er sich Nahrung, Wasser, was er braucht. Und dann wächst das nach oben ganz automatisch. Wenn du an diesem Baum rüttelst, ihr könnt mal jetzt einen Ausflug machen aus Asbeck, an dem Baum schütteln, es wird euch nicht gelingen. Der wird wahrscheinlich noch niemals irgendwie sich groß bewegen, noch niemals die Äste oben, weil der tief verwurzelt ist. Und Paulus sagt den Christen, so sollt ihr wachsen wie ein echter Baum. Du sollst kein Bonsai-Bäumchen sein, so schön die anzusehen mögen, du sollst ein richtig tief verwurzelter Baum sein. Jesus weiß, Glaube, der durchhalten kann, der braucht tiefe Wurzeln. Und wie gesagt, die wachsen ja fast automatisch in der richtigen Erde nach unten. Da muss man sich eigentlich gar nicht groß anstrengen. Aber es ist eben wichtig, dass der Wurzelgrund stimmt. Und das geschieht nicht über Nacht. Wer einen Baum wachsen sehen will, diese Sommerlinde, die hat schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel, auf der Rinde, auf der Borke. Die hat was erlebt. Darum ist die so groß geworden und so stark geworden. Man braucht Tag für Tag sozusagen die Gemeinschaft im Boden in Christus. Das sagt er denen, der Gemeinde Kolosse, bleibt in Jesus, wächst in Jesus. Und als zweites Bild, was hier auch drin steht, spricht er, ihr braucht die richtige Grundlage, das richtige Fundament. Paulus spielt mit den Wortbildern, denn es reicht nicht nur die Wurzel, er sagt, ihr braucht auch das richtige Fundament, ihr müsst gut gegründet sein, eben auf Jesus. So wie Paulus es später an anderer Stelle im ersten Korintherbrief schreibt, da sagt er, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Das sagt er, ihr sollt ganz bei Jesus bleiben. Nicht irgendwas plus, irgendwas dazunehmen, bleibt bei Jesus. Und dann sagt er das mit einem dritten, bleibt fest im überlieferten Glauben, bei dem, was ihr gehört habt durch Epaphras, der die Gemeinde ja gegründet hat. Hört auf das, was der euch gesagt hat. Der hat euch das Evangelium erklärt. Das Wichtigste hat er euch mitgegeben. Und zusammengefasst kann man sagen, Jesus sagt der Gemeinde ganz schlicht, bleib bei Christus selbst. Bleib bei Jesus und schlag da deine Wurzeln. Paulus sagt ihnen, da muss man nichts aufpimpen, wie man heute sagt, schöner machen, dazu machen. Er sagt der Gemeinde, das reicht. Und er sagt, wenn du Jesus besser kennenlernst, weil du in ihm verwurzelt bist, dann fällt es dir auch leichter, Fälschungen zu erkennen, wenn Menschen euch was anderes weismachen wollen. Also, um bei Jesus bleiben zu können, sagt er ihnen, bleib bei Jesus. Als zweites sagt er ihnen in dem Abschnitt, bleib dankbar. Dankbarkeit schützt interessanterweise auch für Irrlehren, denn wer danken lernt für das, was er hat, der ist auch eher zufrieden mit dem, was er hat, weil er weiß, wie reich er beschenkt ist. Der muss sich da nicht ausstrecken nach anderen Dingen. Der weiß ja, Jesus hat mir schon so viel geschenkt. Und das Dritte, was er hier ihnen mitgibt, sagt, man soll falscher Weisheit nicht auf den Leim gehen. Ich habe jetzt extra falsch geschrieben, weil die Bibel ist nicht gegen Philosophie. Das Ringen der Menschen, das Beschäftigen mit komplizierten Gedanken, da ist Gott gar nicht dagegen, dass man sich philosophisch bildet. Manches ist ja manchmal interessant, wenn man so philosophische Bücher liest, ist der Tisch da oder ist er nur eingebildet? Dann denkt man, ist mir echt relativ wurscht, ich esse an dem Tisch. Ne? Aber darum geht es Paulus nicht, sich über Philosophie grundsätzlich lustig zu machen, sondern es gibt Philosophie, die den Anspruch erhebt, auch religiös den Menschen sagen zu dürfen, was wahr und richtig ist. Wenn Philosophie ein geistliches Gewand bekommt und anfängt, Menschen von Christus wegzuziehen, dann sagt Paulus, das ist falsche Philosophie, falsche Lehre. Das nützt nichts. Er gebraucht hier das Wort, das ist wie ein Eroberer, der Menschen aus die Freiheit reißt und in die Sklaverei führt. So ist falsche Philosophie, da sollt ihr euch nicht gefangen nehmen lassen, wenn Menschen euch irgendwas erzählen, was von Jesus wegführt. Und Paulus spricht, das basiert auf den Elementen der Welt. Was sind Elemente der Welt? Er meint einfach alle Geistesmächte, die es in der Welt so gibt, die nicht sich an Gott orientieren, die gegen Gott stehen. Und die haben manchmal ganz andere Vorstellungen, wie Menschen gut werden können, indem sie sagen, streng dich an, bemühe dich mehr oder du schaffst es sowieso nicht. Und diese Elemente der Welt, auf die sollen die Gemeinde nicht hören. Werner de Boer hat in seinem Kommentar, das sehr schön beschrieben, fand ich, er hat gesagt, wer von Jesus und seinem Kreuz weggeht, der geht nicht in die Freiheit, sondern in die Sklaverei. Nicht in den Reichtum, sondern in die Leere, der ist betrogen. Das sagt Paulus, lasst euch nicht betrügen. Und deshalb möchte ich uns Mut machen, wir sollen Weisheit da suchen, wo man sie finden kann, bei Gott, in seinem Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet, Gehorsam und Vertrauen. Und eines ist sicher wahr, wenn das Lesen in der Bibel auf Dauer vernachlässigt wird, werde ich einfach anfälliger für Lehren, die mich in die Irre führen wollen, weil ich mich nicht so gut auskenne. Ich habe ein nettes Video gefunden, da steht, ob man sich schon mal überlegt hat, was passieren würde, wenn wir die Bibel so benutzen würden wie unser Handy. Da schauen wir jetzt mal rein, das fand ich ganz nett. War natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich fand es trotzdem witzig. Das ist keine Kritik an Handys, ich benutze die auch gern, aber überlegt mal, wie oft wir das Handy zücken. Aber ich dachte, ja, eigentlich stimmt das, ne? Ich habe das fast immer in der Hand. Man kann auch auf dem Handy in der Bibel lesen. Man kann sich immer rechtfertigen und sagen, ich lese gerade Bibel, aber stimmt leider nicht immer, ne? Wenn so. Ich möchte einfach Mut machen, vielleicht sich so als Projekt vorzunehmen, ja, vielleicht wieder regelmäßiger in der Bibel zu lesen, weil uns das hilft, Dinge besser beurteilen zu können und einschätzen zu können. Unsere Bibel sind ein kostbares Geschenk Gottes. Wir dürfen sie nutzen. Die darf auch zerlesen aussehen, kein Problem. Der zweite Gedanke, die Fülle in Christus alles habend, habe ich es jetzt so formuliert. Mir ist keine schöne Formulierung eingefallen, aber es trifft den Kern, dass es eben genügt. Ich lese mal den Abschnitt, der dazu gehört, die Verse 9 bis 15 aus unserem Text. Jetzt kommt eigentlich dieser gewaltige Vers. In ihm, also in Christus, ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Er ist es auch, durch den ihr die Beschneidung empfangen habt. Allerdings ist das keine Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Sie besteht vielmehr darin, dass ihr eure menschliche Natur abgelegt habt. Das ist die Beschneidung, die uns Christus schenkt. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlung. Und eure auf das Menschliche ausgerichtete Natur hatte die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Also einer der gewaltigsten Verse: in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle Gottes. Paulus sagt, Jesus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und man darf keins von beiden streichen. Aber für die Kolosser war es eben besonders wichtig, dieses, er ist vollkommen Gott. Die ganze Fülle Gottes wohnt in Jesus. Das heißt, in Jesus fehlt nichts von Gottes Wesen. Also nichts, was wir uns vorstellen können, fehlt oder von Gottes Macht fehlt. Alles, was Gott zu geben hat, findet man in Jesus, so sagt das Paulus hier. Die ganze Fülle wohnt in ihm. Und dann kommt dieser wunderbare Zusatz, und in ihm seid auch ihr zur Fülle gebracht. Das finde ich so ermutigend. Ich will das mal ein bisschen verdeutlichen. Ich habe ein Glas mit und Wasser. Ich schütte mal das Glas voll, bis es ganz voll ist. Und dann sagt Paulus, so seid ihr, in ihm seid ihr ganz erfüllt. Und alles, was man jetzt dazu schütten möchte, hat schlechtere Qualität. Ich habe jetzt nur das gleiche Wasser. Er sagt, Christus lebt in euch und alles, was ihr dazu machen wollt, führt jetzt nur dazu, dass es überfließt, unordentlich wird und das Gute, Christus, weniger Platz gewinnt. Er sagt, ihr habt doch schon alles, was wollt ihr da noch reinschütten? Gar keinen Platz mehr für, es ist voll. Und wir dürfen daran Anteil haben. Für Christen heißt das, uns ist vollständig vergeben, wenn wir mit Jesus leben. Für Christen heißt das, wir sind vollständig erlöst, wenn wir mit Jesus leben. Und es heißt, wir sind vollständig geliebt, wenn wir mit Jesus leben. Und Jesus sagt, es ist genug, mit mir zu leben. Wisst ihr, die Christen, die meinen, sie müssten mehr tun, um geistlich vollständig zu sein, die tun sich dann keinen Gefallen. Die mühen sich und strengen sich ab, aber es wird nicht besser. Jemand hat das so zusammengefasst, die Aussage fand ich schön, wer zu Jesus gehört, dem fehlt geistlich nichts. Ohne Christus dagegen gibt es nur gähnende Leere. Du und ich, wir können nichts tun, gar nichts, um irgendwas vollständiger zu machen als das, was wir in Jesus schon haben. Und christlicher Glaube bedeutet, sagt Paulus, diese Fülle anzunehmen, aus der Fülle zu leben, in dem Wissen zu leben, dass ich genug bin, weil Jesus genug ist und mir alles geschenkt hat. Und Paulus will, dass die Gemeinde das versteht. Er beschreibt das, einmal weitermachen. Er sagt doch, Christus hat euer Herz verändert. Er spricht von der Beschneidung. Die Beschneidung im Alten Testament war ein Zeichen, dass man zum Volk Israel gehörte. Man Jungs wurden am achten Tag beschnitten. Und im Neuen Testament kamen jetzt diese Lehrer und sagten, ihr müsst euch doch beschneiden lassen, damit es genügt. Na, müsst ihr euch noch beschneiden lassen und die Gesetze halten. Und Paulus sagt der Gemeinde, ihr seid schon beschnitten. Gott hat euch nicht beschnitten wie im Alten Testament mit einem Messer, sondern der hat euch viel tiefer beschnitten, der hat euer Herz beschnitten, euer Herz erneuert. Durch den Glauben, als ihr zum Glauben gekommen seid, hat er euch zu ganz neuen Menschen gemacht. Der hat euer Wesen verändert, nicht nur irgendwo einen Zipfel abgeschnitten. Er hat euch wirklich zu neuen Menschen gemacht. Und Paulus sagt, wir brauchen auch diese radikale Lösung, weil er sagt, unser Zustand ist auch radikal. Er sagt, wir sind geistlich ohne Jesus tot. Und was braucht ein Toter, wenn er wieder lebendig werden will? Ein Wunder. Sonst werden Tote nicht lebendig. Und dann sagt er, Jesus hat dieses Wunder getan, ihr seid mit ihm lebendig geworden. Und dafür ist die Taufe ja ein Zeichen. Ihr werdet mit Jesus, der alte Mensch, begraben. Der neue Mensch steht mit Jesus auf und hat Anteil an dem, was Christus für uns getan hat. Das symbolisiert die Taufe. Durch die Einheit mit Jesus sind wir lebendig gemacht. Ich sage, das nehmt mit, euer Herz ist beschnitten, ihr braucht nicht beschnitten werden. Gott hat was viel Besseres gemacht. Und dann sagt er, als zweites, Christus hat unsere Schuld gelöscht. Da sagt er, in aller Öffentlichkeit hat Gott eingegriffen, dass es jeder sehen kann, unsere Schuld ans Kreuz getragen und bezahlt. Und meine Schuld hat er getilgt. Das kennen wir heute noch, wenn man ein Haus kauft, muss man eine Hypothek aufnehmen. Also die meisten Leute, manche schaffen es auch ohne, aber der Normalfall ist, man nimmt eine Hypothek auf. Und die wird, eine Grundschuld wird eingetragen ins Grundbuch. Und erst wenn man diese Schuld abgetragen hat, dann wird die Hypothek gelöscht. Dann ist die Schuld weg. Ich sag mal hart, so lange, wie du noch Grundschuld hast, gehört das Haus eher der Bank als dir, wenigstens wenn du es nicht bezahlen kannst, den Rest. Dann aber, wenn es gelöscht ist, hat keiner mehr Ansprüche an dich, dann gehört es dir. Und dieses Bild gebraucht Paulus, es ist ausgelöscht, getilgt. Er sagt sogar, das ist ans Kreuz geheftet und wenn es da ist, habe ich es nicht mehr bei mir, dann ist es weg, dann hat es Jesus bezahlt. Ist das nicht schön, dass Gott sagt, all das, was gegen dich steht, habe ich ans Kreuz gebracht, kann dich nicht mehr verklagen. Und das Dritte, was Paulus dann sagt, Christus herrscht über all diese elementaren Mächte, er ist stärker als all die. Und er gebraucht dieses Bild vom römischen Feldherr. Wir kennen das, wenn wir Filme aus der Zeit kennen, wenn so ein römischer Imperator, Cäsar, nach Rom zurückkam, ein langer Siegeszug, der Cäsar vorneweg auf einem schönen Pferd oder einer Kutsche und hinter ihm die Gefangenen in Käfigen, die zur Schau gestellt werden, um der Cäsar deutlich zu machen, ich habe alle Feinde besiegt, ich bin mächtiger. Seht sie euch an, die können nichts mehr tun. Und dieses Bild gebraucht Paulus, so führt Jesus sozusagen diese Mächte und Gewalten im Siegzug mit. Am Kreuz, sagt Paulus, hat Gott diesen Mächten jedes Mittel, das sie haben können, aus der Hand geschlagen und sie haben nichts mehr, was sie gegen Jesus geltend machen können. Oder wie es jemand formuliert hat, wie paradox wäre es, um die Gunst von Königen zu buhlen, die waffenlos, machtlos, aller Königswürde entkleidet, hinter dem Siegeswagen des Feldherrn hergehen müssen, des Feldherrn, dem die Kolosser unmittelbar schon gehören. Das sagt ihnen Paulus, es ist dumm, wenn ihr euch an Mächte wenden wollt, die hinten schon gefangen mitgeführt werden, das macht gar keinen Sinn. Wendet euch lieber an den, der auf dem Pferd sitzt. Das ist viel logischer, das sagt er ihnen. In Christus haben wir den vollen Sieg. In Christus, nicht in uns. In Christus haben wir den vollen Sieg über alle Anklagen, die der Teufel, die du selbst, die andere an uns haben, über alle Forderungen, die andere uns haben. In Christus ist es erledigt. Oder wie Jesus es am Kreuz sagt, in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Das ist das, was Paulus den Leuten mitgeben will. Ihr dürft euch in diesem Reichtum bergen. Ihr genügt. Lass dir nicht einreden, es reicht nicht. Du hast schon alles. Alles, was du zuschüttest, macht es nur noch schlechter. Man kann es nicht besser machen. Und man kann es fragen, und was müssen wir tun? Ich fand, John Piper hat das schön gesagt. Das Kennzeichen des rettenden Glaubens ist nicht Vollkommenheit, also dass wir vollkommen sind. Das Kennzeichen des Glaubens ist nicht, dass ich niemals sündige. Das Kennzeichen des Glaubens ist, das ist jetzt mein Anteil, ne? Jesus hat schon alles getan, dass ich kämpfe. Aber wie kämpfe ich? Ich kämpfe gegen alles, was meinen Blick auf Jesus als meinen herrlichen Retter trübt. Das sagt er, schaut auf Jesus. Das ist alles, was wir tun können. Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Und der dritte Gedanke, ich kann es dir nach, Pascal, du kannst es nachher. Das dritte, in Christus frei sein. Ich lese den Text, die Verse 16 bis 23. Da schreibt er, niemand soll euch danach beurteilen, was ihr esst oder trinkt, oder ob ihr bestimmte Feste, den Neumond oder den Sabbat haltet. Das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber in Christus ist es wirklich geworden. Niemand soll euch den Siegespreis absprechen. Schon gar nicht Leute, die Demut heucheln oder Engel verehren, auch wenn sie das mit irgendwas begründen, was sie bei ihren Visionen erlebt haben wollen. Jetzt machen sie sich ohne Grund wichtig, wie es ihrer selbstsüchtigen Natur entspricht. Sie halten nicht an Christus fest, der das Haupt der Gemeinde ist. Dabei wird von ihm her der ganze Leib durch Sehnen und Bänder gestützt und zusammengehalten. So wächst er heran, wie Gott es bestimmt. Ihr seid doch mit Christus gestorben und damit tot für die Elemente dieser Welt. Warum lasst ihr euch dann Vorschriften machen, als ob ihr noch in dieser Welt lebt? Fasst dies nicht an, isst nicht davon, berühre jenes nicht. Das alles ist dazu da, verbraucht und so vernichtet zu werden. Und das geschieht nach Vorschriften und Lehren, die lediglich von Menschen stammen. Das Ganze genießt zwar den Ruf, weise zu sein, kommt es doch fromm und demütig daher und schont den eigenen Körper nicht, aber es ist nichts wert und befriedigt nur die menschliche Eitelkeit. Paulus spricht hier ein bisschen über die evangelische Freiheit. Evangelisch jetzt nicht im Gegensatz zur katholischen Kirche, sondern evangelisch vom Evangelium her, der Freiheit, die durchs Evangelium kommt. Er spricht als erstes vom Schatten und der Wirklichkeit. Dann haben manche gefragt, aber was ist denn mit dem Festefeiern? Was ist denn mit dem Sabbat? Da steht doch im Alten Testament, dass wir das halten müssen. Beschneiden sollen wir uns doch auch, stand im Alten Testament. Wie gehen wir damit um? Was machen wir denn jetzt? Und Paulus spricht dann vom Körper und vom Schatten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr dürft dreimal raten, wer das ist. Das ist mein Schatten. Der wird immer breiter. Das hat andere Gründe. Aber das ist mein Schatten, das bin nicht ich. Der weist auf mich hin, der bildet mich ein bisschen ab, aber der reale Frank ist nicht das, sondern das bin ich. Jetzt werfe ich im Moment gerade keinen Schatten, weil hier kein Licht ist und trotzdem bin ich da. Und Paulus gebraucht dieses Bild, er sagt, nicht der Schatten, sondern der Körper ist doch das Wesentliche. Auf den Körper kommt es an und wenn der Körper da ist, ist der Schatten nicht mehr wichtig. Das sagt er. Da Christus nun da ist, brauchen wir den Schatten vom Alten Testament. Diese Zeremonialgesetze, die haben ihren Sinn, jetzt sind erfüllt in Jesus. Deshalb sind Speise- und Sabbatgesetze für uns nicht mehr entscheidend. Paulus sagt sogar, das Eingehen auf diese Regeln macht euch nicht zu besseren Christen, sondern im Gegenteil, das wäre ein dramatischer Verlust, weil ihr geht ja wieder zurück zum Schatten. Das bringt euch doch nichts, bleibt doch bei mir, das sagt er ihnen. Es geht um mich selbst und nicht um den Schatten. Und dann spricht er über diese Irrlehrer und spricht von ihrer falschen Demut. Ja, das ist immer gefährlich, es gibt Menschen, die machen einen demütigen Eindruck. Die können Menschen blenden, die strengen sich an, die bemühen sich, alle gucken und denken, Mensch, der gibt sich aber Mühe oder die gibt sich Mühe. Und die lassen das auch so erscheinen, als wäre das alles für Gott. Und Paulus, der ist da ziemlich radikal und sagt, die lassen euch manchmal spüren, ihr seid kümmerlich, weil euch was fehlen würde. Eigentlich sind die, die kümmerlich sind, nicht ihr. Das macht er ihnen deutlich. Er sagt, ihre Askese, ihre extremen Regeln, das mag ja schön sein und weise wirken, aber die ernähren oft nur ihr frommes Ego, die blasen sich oft nur selber auf, damit sie vor anderen gut dastehen können. Und dann sagt Paulus, warum das so ist. Er sagt, Jesus ist das Haupt. Und die Hauptsache, die muss immer die Hauptsache bleiben. Und das machen diese Irrlehrer nicht. Die rücken von der Hauptsache ab, stellen Jesus nach hinten und stellen sich selber nach vorne und ihre Werke, das, was sie tun und was man auch tun müsse, das machen sie groß. Und weil sie das groß machen, machen sie Jesus klein. Und sagt, was so demütig erscheint, ist vollkommener Quatsch, es ist Hochmut, die manchmal durch alle Löcher hindurch scheint, wenn man genau hinguckt. Sie stellen sich selber in den Vordergrund und weil sie das tun und Jesus klein machen, verlieren sie immer mehr den Kontakt zum Haupt der Gemeinde, der alles zusammenfügt. Das ist die Kritik von Paulus. Und sagt, damit haben die Leute sich selber gerichtet. Die sind nicht geistlicher als ihr, im Gegenteil. Die könnten viel mehr von euch lernen, sich an Jesus zu halten. Und der letzte Gedanke, und dann spricht er von evangelischer Freiheit, das ist gar nicht so einfach. Ne? Denn manchmal gibt es ja wirklich so diese Frage, haben wir nicht manchmal es nötiger, zu größerem Ernst, zu mehr Demut, zu treuerem Gehorsam? Und wenn man umschaut, manchmal wird viel Weltliches auch in der Gemeinde schön geredet mit evangelischer Freiheit. Auch manche Lauheit mit evangelischer Freiheit, dass man ja nichts tun müsse. Das meint Paulus nämlich gerade nicht. Das ist nicht einfach. Aber ein Erkennungsmittel, das gibt Paulus uns in diesem Text mit. Nämlich die Frage, wird Jesus in dem, was ich tue, groß? Oder werde ich groß, was ich tue oder meine tun zu müssen? Man kann es auch anders formulieren, wird das, was Jesus tut, in die Mitte gestellt? Oder muss Jesus zurücktreten, damit andere Dinge, vielleicht ich selbst, in den Mittelpunkt kommen können? Bleibt der Glaube an Jesus die entscheidende Sache oder werden andere Dinge wichtig? Ich möchte das zum Ende bringen mit einem Beispiel, das wir alle schon mal gehört haben, aber das diese Spannung zwischen Gesetzlichkeit und Evangelium eben schön zusammenbringt. Unser Reformator Martin Luther, als junger Mönch, hat er verzweifelt versucht, Gott zu gefallen. In seinem Kopf, wie bei mir als junger Mensch, es genügt nicht. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Also Luther hat sich selbst kasteit, nächtelang gebetet, lange Zeit gefastet, immer in der Hoffnung auf Heiligkeit, dass Gott irgendwann zu ihm sagt, es reicht. Aber er hat es nicht geschafft. Trotz all dieser Anstrengung fühlt er sich eigentlich immer schlechter und hat gemerkt, ich packe es nicht. Ich komme nicht an den Punkt, wo Gott sagen kann, jetzt hast du es geschafft. Und dann hat Luther das getan, was ich vorher empfohlen habe. Er hat, als Theologe ist das auch gar nicht schlecht, in der Schrift geforscht, was denn da steht. Und im Römerbrief, beim Lesen des Römerbriefs hat er verstanden, dass Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt und nicht aus den Werken. Und dann schreibt Luther seine Bekehrung mit diesen Worten, da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Dann hat er gefunden, was er gesucht hat. Die Annahme in Christus, ein Leben, in evangelischer Freiheit zu wissen, ich muss nichts tun, um gerettet zu werden. Christus hat alles für mich getan. Und dann schreibt er, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, wie er das mit Jesus in dem Gebet verhandelt und sagt, o Herr, wenn wir miteinander rechten sollten über mein Leben und Tun, so könnte ich nicht bestehen, selbst wenn ich Johannes der Täufer wäre. Denn dann ging es nur um ein gutes und heiliges Leben, aber nicht um deine Gnade und Barmherzigkeit. Dann sagt er, ich rühme mich aber meines Standes, dein Diener zu sein, einzig und allein, weil du mir verheißen hast, mir um Christi willen gnädig und barmherzig zu sein. Und dann sagt er, ich selbst bin nicht rechtschaffen, aber er ist es wohl. Und wenn ich nicht heilig bin, dann ist er wohl heilig. Bin ich nicht Gottes Diener, dann ist er doch Gottes Diener. Bin ich nicht frei von Sorge und Furcht, so ist er doch frei von allen Sorgen. Und das möchte ich dir jetzt mitgeben, wie er das endet. Darum will ich von mir wegsehen und mich ganz ihm anvertrauen und mich rühmen, dass ich in Christus und durch Christus fromm und heilig bin. Luther hat es verstanden, echte Heiligkeit kommt nicht von außen, sondern das kann nur von innen nach außen wachsen, etwas, was Gott schenkt. Sie besteht nicht im Halten von Geboten, von Buchstaben, sondern im Leben aus der Verbindung mit Jesus. Was bedeutet das für dich und mich zum Schluss? Wir dürfen als Christen die Freiheit in Christus genießen. Das heißt, wir dürfen frei sein von der Angst, nicht genügen zu können. Wir dürfen frei sein von der Angst, Gott durch jede Kleinigkeit zu enttäuschen. Wir dürfen frei sein von der Tyrannei unserer eigenen Erwartungen und der anderer Menschen. Das tut so gut, wenn man das verstanden hat, dass man, was wirkliche Freiheit bedeutet. Aber jetzt kommt eins, das ganz entscheidend ist, was für evangelische Freiheit auch gilt. Diese Freiheit ist nicht Beliebigkeit, sondern es ist Freiheit in der Bindung an Christus. Das sagt er der Gemeinde. Ich fasse zusammen diese drei Gedanken, die wir mitnehmen können, in Jesus verwurzelt zu bleiben. Denkt an den Bonsai und den Baum. Ich möchte euch Mut machen, werdet die Sommerlinde und nicht ein Bonsai-Baum, ich auch. Das Zweite, das wir gehört haben, Christus allein genügt, in ihm ist die ganze Fülle. Und lass dich nicht belügen von dir selbst oder anderen, die dir sagen, das reicht nicht. In Christus sind wir mit hineingenommen in diese Fülle. Und das Dritte, wir haben gehört, Jesus macht aus Sklaven der Sünde Knechte und Mägde Jesu Christi. Das heißt, wir müssen nicht mehr in unserem Gefängnis sitzen, wir dürfen nach draußen gehen und mit Jesus in die Welt gehen, und das finde ich wunderbar. Und wer einen Lernvers mitnehmen möchte, wir wollen ja auch vielleicht einen Lernvers mitnehmen, den würde ich das mit dem Baum mitgeben, das mit der Fülle wäre auch schön, aber weil es eine Aufforderung vielleicht an uns selber ist, Kolosser 2, Vers 7, darf man gerne auswendig lernen, wenn man das möchte. Bleibt in ihm verwurzelt, gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn, werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Das möchte ich jetzt auch tun, indem wir miteinander beten. Herr, wir wollen dir danken und dich von Herzen preisen, dass du der Gemeinde das so mitgibst. Du siehst manchmal diese nagenden Gedanken in uns, ob es genug ist, ob wir ausreichend sind, ob du uns wirklich willst, und wie schön, wenn das der Paulus so auf den Punkt bringt, dass wir in dir alles haben, dass wir es nichts mehr brauchen. Alles, was dazukommt, würde es nur schlechter machen. Und ich danke dir, dass du uns das so zusagst, dass bei dir die Fülle ist, dass wir in dir ja, neue Menschen werden, neues Herz bekommen, geistlich beschnitten werden, ja, dass du der bist, der über alle Mächte und Gewalten herrscht, das ermutigt uns. Hilf uns, dass wir in dir Wurzeln schlagen, dass wir nicht so schön anzusehende Bonsai-Bäume sind, sondern wirklich Bäume, die so wachsen, wie du das willst, die tief verwurzelt sind. Das wünsche ich mir für mich und für uns als Gemeinde und jeden Einzelnen in der Gemeinde, dass wir uns von dir prägen lassen, dass unser Fundament du bist und dass wir in dem Glauben bleiben, der uns gelehrt wurde. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, aus dem Gefängnis der Schuld herauszutreten und nicht mehr zurückzugehen, sondern jetzt bei dir zu bleiben, nicht mehr im Schatten zu leben, sondern bei dir, mit dir unterwegs zu sein. Wir wollen dich loben und preisen und dir von Herzen danken und dir die Ehre geben. Amen. Das wollen wir mit einem Lied noch deutlich machen, dass das so ein bisschen zusammenfasst.